Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe. Jade Jasmin Önder. Und das Buch heißt Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Genial, grotesk. Surreal, sarkastisch, rhythmisch, assoziativ, experimentell, absolut originell. Das sind einige der Etiketten, mit denen die Literaturkritik den Debütroman von Jade Jasmin Önder feiert. 1985 in Wiesbaden geboren und, aber das weiß kaum jemand, in Kaiserslautern aufgewachsen und ist hier, falls meine Informationen stimmen, die ich so unter der Hand erhalten habe, sie ist durch ein Projekt an der Berufsschule zum Schreiben gekommen. Ihr Buch mit dem rätselhaften Titel, dem übrigens keine Genrebezeichnung folgt auf dem Cover, ist ein Wirbel aus Prosafragmenten und Miniaturen, der Szenen, Bilder, Erlebnisse und Erinnerungen einer Heranwachsenden in einer Familienkonstellation zwischen fettem Vater mit türkisch-kurdischem Migrationshintergrund und übergriffig mosernder Mutter mit deutschem Menstruationshintergrund aufblendet. In einem Alter und einer Zeit, die geprägt sind von pubertärem Frühlingserwachen und MeToo, Gewalterfahrungen, von kulturellen Kurzsichtigkeiten diverser Großeltern auf deutscher und türkischer Seite, von Selbstoptimierung und Selbstzweifeln. Das Wichtigste aber an Jade Jasmin Önders Buch ist seine Sprache und seine Komposition jenseits aller Wut, aller Klagen und allen Gejammers herkömmlicher Migrantenliteratur. Wer eine zusammenhängende, chronologisch erzählte Handlung erwartet, wird enttäuscht. Es ist, wie gesagt, ein Wirbel von Fragmenten, Szenen, Miniaturen, Erinnerungen, experimentellen Variationen, die sich oft assoziativ fortschreiben, häufig grotesk verdichtet mit surrealen und unwahrscheinlichen Übertreibungen, voll verblüffender Wendungen und überraschender Bilder, oft rotzig, lärmend, laut und lustig. Fast immer ist die Sprache stark rhythmisiert und nur an der Oberfläche ist die Handlung scheinbar autofiktional inspiriert, bei genauem Hinsehen aber von durchtriebener Komplexität und experimenteller Sprachstil- und Kompositionslust. Am 16. Juni stellt Jade Jasmin Önder ihr Buch im Künstlerhaus Edenkoben in Lesung und Gespräch vor. Als Vorbereitung dazu hier eine Kostprobe von Theo Schneider. Ich lese zuerst den Anfang. Der Einstieg ist ungefähr eine Seite nach dem absoluten Anfang des ersten Kapitels und nachher noch eine zweite Passage. Also diese erste Passage, Seite 6. Jedenfalls war unsere Drei-Zimmer-Wohnung im Sommer am schönsten. Natürlich, denn es war ja Sommer. Ich hatte ein eigenes Zimmer, das Hannelore Kohl, unsere Nachbarin, die damals mit ihrem dicken Mann neben uns einzog, als das schönste Kinderzimmer bezeichnete, das sie jemals gesehen habe. »Nein, nein, nein«, hatte ich daraufhin geschrien, »es fehlt die Schaukel und außerdem hätte ich gerne einen Sonnenaufgang auf der Tapete.« »Farbe«, sagte meine Mutter, »kostet.« Und mein Vater nickte. Und kurz darauf sägte er einen Walnussbaum ab. Und er hatte diese Kreissäge, die sich laut im Kreis drehte. Und ich weiß noch, ich sollte ihn zum Abendessen rufen. Meine Mutter hatte wieder diesen Wiesensalat aus Wiesenblumen und Spinat gemacht. Und ich wollte nicht, weil ich nicht wollte, weil ich faul war. wartete ich und wartete und wartete. Ich wartete also so lang, bis ein Schrei kam, vermutlich von dem Baum mit nur einem Blatt, denn dort fanden die Sägungen statt. Und ich eilte zu ihm, sah die Schaukel, das Geschenk, davon wusste ich ja nichts, dann das Blut, überall Blut, es sah aus wie in einem Menschenschlachthaus. Und da musste ich an das Abendessen denken. Ein Daumen hier, der andere da, eine Hand hier, die andere da. Schön drapiert wie Hähnchenstreifen auf Salat. Und plötzlich erbrach ich scharf in die immer noch sich drehende Kreissäge hinein, die das Erbrochene in klitzekleine Bröckchen schnitt, und die flogen nur so durch die Luft, auf Bäume, Blätter und ins Gras. Und, das sah ich erst dann, auch auf meinen Vater drauf. Schwer wie Steine fielen sie auf meinen Vater nieder, der da regungslos lag und, das weiß ich bis heute nicht, in dem Moment schon tot war. An diesem Abend gab es keinen Salat, aber einen Schuldigen, und das war ich. Ich hatte nun meinen Vater auf dem Gewissen. Und man weiß ja, wie schwer so ein Vater ist. Er wog ja damals schon an die 300-400 Kilo. Das muss man sich mal vorstellen. Er war so schwer, dass die Wiese sich konkav ins Erdreich bog. Und wie viel Blut so ein schwerer Mann verliert, das kann man sich sicher auch vorstellen. Dass mein Vater an dieser Krankheit litt, hat in unserer Familie zu einer, ich sage mal, Schieflage geführt. Mit ihm konnte man fast nichts machen, was mit einer Schwerkraft zu tun hatte. Mein Mann, Ex-Mann, hat mal gesagt, dass er Angst vor meiner Volljährigkeit habe, weil er sich vor dicken Frauen fürchte. Und weil mein Vater, das habe ich ihm dummerweise gesteckt, an seinem 18. Geburtstag, den er in der Stadt feierte, wo Erdogan mal im Gefängnis saß, schlagartig, das heißt innerhalb einer Sekunde, vom schlanken Minderjährigen zum extrem fettdicken Volljährigen mutierte. Seine Mutter, die in seinem VW-Bus ums Leben kam, aber das ist eine andere schlimme Geschichte, erzählte meiner Mutter auf Türkisch-Kurdisch, dass in eben diesem Moment seine 15 Hemdknöpfe aufplatzten und einer der Knöpfe ihr direkt ins Ohr flog. Das muss man sich mal vorstellen. Der eigene Junge wird binnen einer Sekunde extrem dickfett. Und dann ist auch noch das Mutterohr kaputt, vom eigenen Sohn. Als meine Mutter mir das auf Deutsch übersetzte, weinte ich und umschloss mit meinem Kindermund ihr linkes Ohrläppchen und saugte so lange daran, bis ich einschlief. Als ich wieder aufwachte, flogen Möwen über meinem Kopf und unter mir glitzerte der Bosporus. Und es roch wie immer in Istanbul nach zu heißen Elektrogeräten und Anis. Die zweite Passage, die ich Ihnen vorstelle, sie heißt Hymen als Hindernis 1, ist die erste von zwei großen stilistischen Hommagen an Remo Queneau, dessen experimentelle Prosa Yadi Yasemin Önder wohl tief beeindruckt hat und die sie, so steht das im Anhang des Buchs, sehr bewundert und liebt. Und es ist also so, dass da dieselbe Situation mit jeweils anderen Schwerpunkten, mit einem bestimmten Trick unter einer bestimmten, jeweils sich verändernden Perspektive beschrieben wird, so wie Remo Queneau das damals gemacht hatte. Also, Hymen als Hindernis 1. Schilderung. Im Wohnzimmer Bundesliga. Ein Vater, vor Jahren verstorben, steht da, als hätte es nie einen Tod gegeben. Zum Beispiel ist die Frisur akkurat und die Kleidung unversehrt. Nur der Hals ist zu kurz, als hätte jemand Kopf und Körper zusammengestaucht. Mutter und Tochter kommen dazu. Besagter Vater soll sich, so befiehlt die Mutter, über seine ungefähr 13-jährige Tochter aufregen. Also regt sich der Vater über sie auf. Die sei abgehauen und habe mit Typen geschlafen. Mit einem Polizeistock soll der Vater der Tochter drohen, damit sie die Namen herausrücke, sonst knalle es gewaltig. Brutaler Ton, der aber lächerlich klingt. 2 Minuten später liegt die Tochter auf dem Boden. Ob sie noch eine Jungfrau sei, fragt der Vater. Da sie nicht antwortet, sagt die Mutter, »Schlag weiter, die tut nur so ohnmächtig!« Also schlägt der Vater weiter auf sie ein. Verdopplung. In 2 Wohnzimmern, Finale und Endrunde der Bundesliga. Vater und männliches Elternteil, vor 2 Jahren und 24 Monaten verstorben, stehen da, als hätte es nie 2 Tote gegeben. Zum Beispiel sind die Frisuren und Haarschnitte akkurat und die Klamotten und Schuhe unversehrt. Aber zu kurze Kehle und Gürtel, als hätte jemand Kopf und Schädel zusammengestaucht. Eine Mutter und ein weibliches Elternteil und eine Tochter und eine Nachkommin kommen dazu. Besagte Väter sollen sich, so befehlen die Mütter, über ihre ungefähr 13-jährigen Töchter und Kinder im Teenageralter aufregen. Also regen sich die Väter über sie auf. Die wären abgehauen und hätten mit Typen und Jungs geschlafen. Mit einem Polizeistock und einem Knüppel sollen die Väter den Töchtern drohen, damit sie die Namen und Telefonnummern herausrücken. Sonst knalle es gewaltig. Brutale und barbarische Töne, die aber lächerlich und läppig klingen. 2 Minuten und 120 Sekunden später liegen die Töchter auf dem Perser und Teppich. Ob sie noch Jungfrauen seien und ihre Unschuld bewahrt hätten, fragen und haken die Väter nach. Da die Töchter nicht antworten, sagen und schreien die Mütter, »Schlag weiter, die tun nur so ohnmächtig!« Also schlagen und prügeln die Väter weiter auf sie ein. Traum. Alles um mich herum erschien mir dunstig und schimmernd, voll verschwommener Wesen, unter denen sich einzig die Gestalt meines untoten Vaters recht deutlich abzeichnete, als hätte es nie einen Tod gegeben. Immer wieder waren Pfiffe von Schiedsrichtern zu hören, als gäben sie im Traum Befehle, die mein Vater sofort ausführte. Erst als ich seinen zusammengestauchten Hals, die akkurate Frisur und die unversehrte Kleidung erkannte, wusste ich, dass es meine Mutter war, die hier Befehle erteilte. Im Weiteren wuchs ein Stock länger und länger, aber ich spürte es mehr, als ich es sah. In einem anderen Teil des Traums durchstößt genau dieser Stock ein rohes Eigelb, woraufhin es Omelettes regnet. Da bin ich aufgewacht. Überrascht? Wie spannend doch das Bundesliga-Finale in diesem Wohnzimmer war. Und dazu noch das Erscheinen des untoten Vaters. Der sah so überhaupt nicht nach Tod aus. Und was macht der? Lässt sich sofort von seiner alten Befehle erteilen und hat nichts Besseres zu tun, als diese sogar auszuführen, dieser Honk. Schlägt er einfach auf das ihm unterlegene Mädchen ein, anstatt es in Ruhe seine Sexualität erkundschaften zu lassen. Was für ein anatolischer Hund! Und ahnt man, was 2 Minuten später passiert? Immer noch dasselbe. Und was er dazu für Fragen stellt, du glaubst es nicht, unerhört. Regenbogen. Im violetten Wohnzimmer, Finale der Bundesliga. Ein Vater, vor Jahren verstorben, steht da, als hätte es nie einen indigoblauen Tod gegeben. Zum Beispiel ist die Frisur akkurat und die Kleidung unversehrt. Aber zu kurzer Hals, als hätte jemand den blauen Kopf und Körper zusammengestaucht. Grüne Mutter und gelbe Tochter kommen dazu. Besagter Vater soll sich, so befiehlt die Mutter, über seine ungefähr 13-jährige Tochter aufregen, also regt sich der Vater über sie auf. Die sei abgehauen und habe mit Typen geschlafen. Mit einem orangen Polizeistock soll der Vater der Tochter drohen, damit sie die Namen herausrücke, sonst knalle es gewaltig. Brutaler Ton, der aber lächerlich klingt. 2 Minuten später liegt die Tochter auf dem roten Boden. Ob sie noch Jungfrau sei, fragt der Vater. Da sie nicht antwortet, sagt die Mutter, schlag weiter, die tut nur so ohnmächtig. Also schlägt der Vater weiter auf sie ein. Genaue Angaben. In einem 704 cm langen und 377 cm breiten Wohnzimmer läuft um 16.22 Uhr das Finale der 35. Bundesliga der Männer auf einem Grundig ST 70-715 Text 4:3 Format 50 Hertz Fernseher auf Lautstärke 4:10. Ein Individuum männlichen Geschlechts, 47 Jahre, 3 Monate und 5 Tage alt, 183 Zentimeter groß und 374 Kilogramm schwer, vor 5 Jahren, 3 Tagen und 15 Stunden verstorben, steht vor besagtem Grundig. Die 4 Zentimeter langen dunkelbraunen Locken sind oben zart wie die Wolle 3 Wochen und 2 Tage alter Schäfchen und an den Seiten von 3 Millilitern Spucke feucht geworden. Vor auf die Sekunde genau 14 Jahren ejakulierte das Individuum in der nun 40 Jahre 2 Wochen und 2 Tage alten Frau, die ihm jetzt gegenübersteht, und zeugte somit das 13 Jahre und 86 Tage alte Mädchen, das nun ebenfalls vor ihm steht. Wann ist wo und mit wem geschlafen habe, will das männliche Individuum wissen, mit genauem Datum, Uhrzeit und den Namen der noch unbekannten Typen. Für diese Forderung verwendet er 47 Wörter. Der 51 cm lange Polizeistock stellt sich als Drohinstrument heraus, das dem Mädchen 7 Jahre und 42 Tage später die Diagnose ICD-10F43.1 bescheren wird. Weitere 118 Sekunden später liegt das Mädchen auf 633 Ornamenten des 1997 gekauften Teppichs und hört 5 Wörter, die sich nach dem Zustand ihres Jungfernhäutchens erkundigen. Woraufhin, weil das Mädchen keine genaue Angabe macht, das weibliche Individuum die Situation mit 7 Wörtern verschärft. Negativitäten. Es war weder im Schlafzimmer noch im Flur, sondern im Wohnzimmer. Es war weder EM noch WM, sondern das Finale der Bundesliga. Es war weder ein Säugling noch ein Greis, sondern ein Vater, der nicht vor Tagen oder Wochen, sondern vor Jahren verstorben war. Der lag oder hüpfte nicht, sondern stand da, als wäre er nie geboren, noch nie geblieben, sondern nie gestorben. Seine Frisur war weder schlampig noch fettig, sondern akkurat. Und seine Kleidung war weder dreckig noch zerrissen, sondern unversehrt. Nicht Großmutter oder Urgroßmutter, sondern Mutter und Tochter kamen dazu. Besagter Vater solle sich, so befahl es die Mutter, weder über sein Konto noch über den Oberbürgermeister von Istanbul, sondern über seine ungefähr 13-jährige Tochter aufregen. Also regt sich der Vater über sie auf. Die wäre weder dageblieben noch verantwortungsvoll, sondern abgehauen und habe weder mit Typen telefoniert noch geschrieben, sondern mit ihnen geschlafen. Weder mit Hausarrest noch Taschengeldentzug, sondern mit einem Polizeistock soll der Vater der Tochter drohen, damit sie die Namen herausrücke, sonst knalle es weder leise noch sanft, sondern gewaltig. Es war weder am Vortag noch am darauffolgenden, sondern am selben Tag. Es war weder eine stehende noch eine gehende, sondern eine auf dem Boden liegende Tochter. Da diese weder auf die Frage nach dem Erhalt ihrer Jungfräulichkeit antwortete, noch sonst irgendetwas sagte, sondern nur schwieg, sagte die Mutter weder »beruhige dich« noch »frag«, sondern »schlag weiter, die tut nur so ohnmächtig«. Also schlug der Vater weiter auf sie ein. Soweit diese zweite Passage und diese gesamte Kostprobe von Theo Schneider über das Buch von Jade Yasemin Önder. Es heißt, wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Und erschien im Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln. Es hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Danke, dass Sie mir und dem Text von Jade Yasemin Önder zugehört haben. Und noch etwas, hören Sie unbedingt ihr selbst live zu, denn sie liest am Sonntag, am 16. Juni um 11 Uhr vormittags im Künstlerhaus Edenkoben.